Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coffee Talk. Mein Name ist Claudia König, ich bin Inhaberin der Firma Freistil, beratende Ingenieure für Raumakustik und betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir kümmern uns um ruhige und gesunde Arbeitsräume und eine stressfreie Kommunikation. Mein heutiger Gast ist Frederik Bayer, unser zweiter Termin. Frederik Bayer ist Stimmtrainer für Unternehmen, für Führungskräfte und Vertriebsteams, Nachrichtensprecher im Hörfunk, Kommentarsprecher bei Arte, SWR, ZDF, Fox, NTV, N24 und noch viele mehr. Frederik Bayer hat den zweiten Platz beim BGM Förderpreis 2021 gewonnen zu dem Thema Gesundheit und Stimme.
Yep.
So, herzlich willkommen, lieber Frederik. Ich freue mich, dass du wieder da bist, wieder mein Gast. Wir haben ein ganz tolles Thema bei unserem ersten Gespräch schon herausgefunden und haben festgestellt, dass wir daraus gerne einen zweiten Gesprächsthemenbereich aufziehen möchten. Und das ist dieser Bereich kreativer Selbstausdruck in der Stimme, Kontakt mit sich selbst. Ich habe mir nochmal notiert den Bereich Stimme, Stimmung, Stimmhaftigkeit. Also Stimme legt sich auf die Stimmung oder die Stimmung legt sich auf die Stimme. Das sind beides kausale Zusammenhänge. Darüber würde ich gerne mit dir etwas reden. Und zuallererst interessiert mich natürlich dieser Bereich Stimme und Gesundheit. Gibt es aus deiner Sicht Erkenntnisse, Möglichkeiten, Gesundheit anhand der Stimme kennenzulernen, zu qualifizieren, möglicherweise eine Früherkennung zu machen? Also ich habe jetzt solche Gedankenthemen wie Burnout, ADSH, Depression. Also gibt es Möglichkeiten im Vorfeld zu erkennen, dass es ein Krankheitsfeld im Körper gibt, dass sich vielleicht das irgendwann ausbricht oder bereits schon vorhanden ist? Weißt du da was?
Ja, tatsächlich ist das so, wie du es schon gesagt hast. Das ist unglaublich. Die Stimme ist so eine Art Seismograph der Psyche. Und im Stimmklang selber wird vieles, vieles hörbar. Unsere Gestimmtheit natürlich, die Stimmung. Und da muss man nicht Stimmtrainer sein, um das zu wissen. Das geht uns intuitiv allen so. Ja, das heißt, wir spüren, wir hören sofort am Telefon beispielsweise, ist jemand gut drauf oder weniger gut? Und gerade bei bekannten Menschen, wenn wir den in der Leitung haben, dann sagen wir, wenn der vielleicht eine Laus über die Leber gelaufen ist, du klingst so komisch, was ist denn? Ja, spannend, du klingst so komisch, ist was. Das heißt, die Stimme transportiert die Emotion, die Grundstimmung. Ja, wir hören sofort, ist jemand wütend, aufgebracht, trotzig, genervt oder traurig. Ja, aber auch nicht nur die emotionale Verfasstheit, sondern auch die körperliche Verfasstheit. Ist jemand müde, krank, schlapp, alkoholisiert? Ja, auch das können wir hören, intuitiv. Und unabhängig davon gibt es aber auch solche charakterlichen Merkmale wie Intro, Extroversion ist zum Beispiel gut hörbar auch am Stimmklang bisweilen. Also mittlerweile gibt es große Anstrengungen seit vielen Jahren, die Persönlichkeit zu vermessen anhand des Stimmklangs, die sogenannten Big Five. Und da ist man schon sehr, sehr weit vorgedrungen. Es gibt verschiedenste Anbieter davon. Ein ganz spannendes, wie ich finde, Feld. Und dennoch wird Stimme aber und Stimmwirkung immer, glaube ich zumindest, ein Geheimnis bleiben. Es bleibt so immer ein kleiner Rest, wo ich es nenne, das ist das gewisse Etwas. Man kann es nicht wirklich letztlich greifen, weil die Stimme und die Wirkung, auch Kommunikation, ist ja was ganz Komplexes. Und es lässt sich nicht vollständig begreifen. Das ist das eine, was man gut vermessen kann an der Stimme, dass die sofort sozusagen einen Rückschluss zulässt, wie ist mein Gegenüber gerade drauf, wie ist er gestimmt. Und das, was du schon angedeutet hast, wunderbar, lässt sich nicht mehr mit bloßem Ohr, aber zumindest computergestützt auch sehr gut herausfinden am Stimmklang selbst. Und zwar solche Krankheiten wie Depression, ADHS, Parkinson. Unglaublich aber wahr, man mag das kaum glauben, Und zwar in der Früherkennung. Das heißt, vielleicht sind Betroffene noch gar nicht so sicher, puh, anhand von Selbsteinschätzungsfragebögen, ist das jetzt eine ausgewachsene Depression oder ist das nur ein kleiner Blues, ein Winterblues? Es ist oft gar nicht so einfach, das dingfest zu machen. Und hier weiß man mittlerweile, gibt's untrügliche körperliche Marker. Dazu gehört der Stimmklang, der da nicht wirklich in dem Sinne manipulierbar ist. Denn auf der Mikroebene im Stimmklang, wenn man gewissermaßen hineinzoomt auf die Mikroebene in das Stimmsignal, kann man durch feinste Unregelmäßigkeiten raushören, ist jemand tatsächlich auf dem Wege, depressiv zu werden oder nicht. Ja, also ein sehr, sehr tolles Tool mittlerweile, um früh zu erkennen und bisweilen sicherer sogar, ja, zu erkennen als man selber, hat man es hier mit einer Depression zu tun oder nicht. Unglaubliche Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, durch die modernen Computermöglichkeiten, durch Big Data etc.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Und was für ein großartiges Tool. Also wenn ich so dran denke, in diesem Burnout-Bereich, da hast du Fragebögen und da musst du dich selber einschätzen, wahrnehmen. Du hast eine Zahlenskala von 1 bis 10, wo du dich in irgendeiner Weise klassifizieren musst. Und nicht immer bist du natürlich auch in der Lage, dich objektiv zu beurteilen. Bei einer schlaflosen Nacht oder einer anstrengenden Nacht ist möglicherweise die Beschönigungsrate größer oder kleiner. Ich weiß es nicht. Oder man neigt vielleicht auch dazu, sich besser darzustellen, wie es tatsächlich ist. Und dann kommt irgendein Faktor raus, der dann heißt, du bist in dem und dem Segment und du bist gefährdet in dem Bereich oder du bist nicht gefährdet. Aber das ist immer so eine nicht so klare Analyse. Und jetzt stelle ich mir natürlich vor, Unternehmen mit enorm vielen Mitarbeitern oder kleinen Mitarbeiterinnen. Alle Unternehmen sind Wirtschaftsunternehmen, müssen schauen, dass sie natürlich auch wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, das Arbeitsgut Mensch hat nicht mehr ganz so vielleicht diese Bedeutung wie die wirtschaftliche Kenngröße. Also Unternehmen sind da, um zu überleben und brauchen natürlich Mitarbeiter, aber sie brauchen Mitarbeiter, damit sie überleben. Das ist ja ganz klar. Und wenn ich mir jetzt natürlich so vorstelle, dass es so ein gutes Tool gibt, das man auch dem Mitarbeiter zur Verfügung stellt, es geht ja natürlich auch um Datenschutz, zu sagen, hier kannst du deine Stimme messen, vermessen, analysieren, schauen, wo stehst du denn gerade in deiner Emotion? Tatsächlich in deiner Emotion, ohne, wie soll ich sagen, also es geht nur erstmal um den Informationsgehalt. Es geht ja noch nicht darum, etwas zu tun, sondern aber erst einmal die Information zu bekommen, hallo, hier ist etwas in meinem Körper tatsächlich, das sich entwickeln kann. Wie wertvoll ist doch so eine Information?
Durchaus, ja, also ich teile das. Ich bin jetzt keiner, der moderner Entwicklungen sehr skeptisch gegenübersteht oder sie gar verteufelt, ja, gerade KI. Also es gibt immer Chancen und Risiken. Und das ist genau bei Big Data auch der Fall. Und hier ist es eher eine segensreiche, wie ich finde, zumindest segensreiche Entwicklung, dass wir all die Fallstricke, die es so gibt bei Selbsteinschätzungsfragebögen, genauso wie du es beschrieben hast, ja, dass man sich gerne was vormacht, in die Tasche lügt, und so weiter oder nach sozialer Erwünschtheit antwortet. All das ist ein Stück weit ausgeblendet, automatisch und objektiviert durch die Messung, ja. Also wenn es um jetzt solche Krankheiten geht wie Depression, ADHS oder Parkinson beispielsweise. Und mehr ist noch in der Forschung. Also es ist noch nicht ganz spruchreif. Es gibt aber vielversprechende Hinweise, will ich damit sagen, dass das demnächst auch verstärkt in die Anwendung kommt. Und es ist auch absolut wünschenswert. Bei der Persönlichkeitsvermessung anhand des Stimmklangs bin ich mir nicht ganz schlüssig. Also es gibt natürlich die sogenannten Big Five, klar, in der Persönlichkeitspsychologie gut untersucht seit Jahrzehnten und Dutzende an Tests, ja, die wir alle kennen, wie Insights oder dergleichen oder ganz viele weitere DISC, das DISC-Modell. Und Ich bin da vorsichtig, weil es immer eine Schubladierung ist eines Menschen. Ja, wir etikettieren Menschen in rote, blaue, grüne, gelbe und so weiter. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile auch hier. Und aus meiner Sicht überwiegen etwas mehr die Nachteile. Ich bin kein großer Freund von dieser Einteilung in die Typen, weil zum einen natürlich Führungskräfte dann darauf zusagen, du bist ein Roter, ja, du kannst dieses und kannst jenes nicht. Und das ist so eine unzulässige Simplifizierung, ja. Es ist vereinfacht einfach und stigmatisiert Menschen oder reduziert Menschen auf etwas. Und derweil ist die Persönlichkeit so viel reicher und komplexer. Niemand ist nur rot, beispielsweise. Und aus dem Grunde halte ich das für schwierig, ja. Und auch die Selbsteinschätzung der Menschen wird natürlich verändert. Das heißt, wenn ich durch die Welt gehe, durch mein Arbeitsleben und sage, ich bin gelb, ja, dann so, wie soll ich sagen, grenze ich all das mehr oder minder aus oder lasse das gar nicht in mein Leben, was möglicherweise ein bisschen rot ist oder blau, ja. Und die Entwicklung liegt doch in der Fülle, in dem Reichtum, dass jeder so seine Schwerpunkte hat, aber auch hinzulernen kann. Ich halte wenig davon, dass Persönlichkeit über das gesamte Leben so wahnsinnig stabil ist, sondern es ist entwickelbar, veränderbar. Und das wird oft nicht abgebildet in genau diesen Systematiken in der Persönlichkeitspsychologie, gerade wenn es um die Persönlichkeitsdiagnostik geht. Also da bin ich sehr skeptisch und zurückhaltend in dem Bereich. Und die Stimme wiederum kann natürlich Anhaltspunkte geben, ohne Frage, und wertvolle Impulse, aber auch hier möglichst nicht reduzieren, sondern deswegen habe ich vorhin auch das gewisse Etwas eingeführt. Es ist wesentlich größer und dafür sollten wir unbedingt offen bleiben, wenn wir schon solche Messinstrumente nutzen, für das Unvorhersehbare, Unverfügbare, was irgendwie größer ist und was wir eben nicht messen und nicht begreifen können. Und das ist ja gerade das Schöne an diesem Phänomen Stimme.
Also ich bin im Gegensatz zu dir ein großer Freund dieser Farbskalen. Also ich mag auch
Ja.
diese 16 Personalities, weil ich für mich die Erfahrung gemacht habe, ich wusste sehr lange gar nicht so viel über mich selber. Also was meine Bedürfnisse sind. Ich bin völlig bei dir. Es ist niemand nur rot, blau, gelb oder grün. Wir haben unterschiedliche Anteile. Und ich habe für mich festgestellt, in unterschiedlichen Lebenssituationen sind auch die Farb- oder die Einteilungen einfach unterschiedlich ausgeprägt. Es kann, wenn ich in meinem Unternehmerdenken bin und ich mache diese Personality-Tests, dann kommt natürlich ein ganz anderes Spektrum raus, wie wenn ich mit dem Thorsten im Urlaub bin und chillig gerade hier ein Aperol Spritz trinke. Aber auch das gehört ja mit zu meinem Charakterbild. Mir haben sie
Ja.
geholfen, ein bestimmtes Grundverständnis für mich zu bekommen, in dem Sinne zu sagen, ah, der und der Bereich hat bei mir einfach etwas mehr Anteil. Dieser und dieser Bereich löst bei mir genau dieses Verhalten aus, damit gehe ich d'accord. Die anderen Bereiche sind selbstverständlich auch vorhanden, aber in einem geringeren Maß. Und manchmal ist es so, kommen meine starken Anteile nicht immer zur Geltung, dafür die anderen kleinen Anteile, die natürlich auch in mir vorhanden sind, weil ich die großen starken Anteile auch nicht immer in meinem Leben brauche. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin zum Beispiel ein Rot-Gelb-Typ in meiner starken Ausprägung. Also, das heißt, ich bin so der Macher, da bin ich auch selbstständig und will natürlich was bewegen. Ich bin kreativ, ich bin ein sozialer Mensch, aber ich bin kein guter Zahlenmensch zum Beispiel. Jetzt bedeutet es aber nicht, dass ich in meinem Business nicht mit Zahlen umgehen kann. Das gehört einfach mit dazu. Aber mein Mann, der Thorsten, da ist der Blauanteil wesentlich größer wie zum Beispiel der rote Anteil. Der geht super mit Zahlen um. Ich habe da etwas, ich brauche mehr Zeit, um das Thema Zahl für mich entwickeln zu können oder verstehen zu können. Und es ist nicht negativ. Es ist einfach nur ein Wissensstand über mich. Aber zurückkehren zu der Stimme. Ich habe mir notiert, die Stimme ist der Seismograph der Psyche und da bin ich sowas von d'accord bei dir. Und jetzt frage ich mich, kann man das schauspielern? Könnte man in seinem beruflichen Alltag diese Emotionen überschauspielern? durch eine andere Stimmlage, Stimmtechnik, Stimmübung, damit mein Gegenüber zum Beispiel nicht merkt, oh, jetzt geht es mir aber gerade ganz schlecht.
Das ist eine gute Frage. Ja, dieses Schein und Sein, wie bin ich und wie wirke ich nach außen? Also grundsätzlich geht das in Grenzen, das, was du beschrieben hast. Denn gehen wir davon aus, ich habe ja Operngesang studiert und viel Schauspiel gespielt und nicht immer ist man gut drauf. Ohne Frage, ne? Man hat mal einen schlechten Tag und dennoch muss man abliefern. Und dann spiele ich tatsächlich. Ja, und es geht darum, wie ist die Qualität des Spiels? Und dann kommen wir zum ganz interessanten Punkt. Bisweilen kriegen Künstler danach ein sehr interessantes Kompliment. Das Kompliment lautet, du hast aber authentisch gespielt. Und dann frage ich mich, puh, was jetzt? Also war
Was
das
ist denn das?
gespielt oder authentisch? Also wenn ich authentisch bin, dann bin ich ja immer ich selbst sozusagen. Ja, und jetzt wird's paradox. Wenn ich ich selbst bin, bin ich ja nicht die Figur, die ich da gerade spiele, sondern ich bin ja ich, privat Frederik, und nicht die zu spielende Figur. Und dennoch formulieren wir das so. Das ist aber spannend, weil wir können also während wir spielen das Ganze authentisch tun. Und ich halte recht wenig von dieser super Unterscheidung, bin ich nun echt und ich selber oder spiele ich? Im Grunde genommen spielen wir immer, ob wir wollen oder nicht. Spielen klingt so ne oft in vielerlei Ohren so ein bisschen negativ, ja, als ob ich dann eben etwas verstecke und ich tue nur so, als ob und bin das gar nicht. Das ist aber Quatsch, ich bin ja immer. Ja, wir können gar nicht nicht ich selbst sein, das geht ja gar nicht. Wir sind immer anwesend, wir nehmen uns ja immer mit. Und in diesem Sinne sind wir immer authentisch, ich bin immer ich, Punkt. Geht gar nicht anders. Und zugleich haben wir verschiedene Rollen auf. Nehmen wir mal den soziologischen Begriff der Rolle. Ja, also zum Beispiel Ehefrau sein, ja, ist eine Rolle vielleicht, die Geschäftsfrau ist eine Rolle, die beste Freundin ist eine Rolle von dir und, und. Und immer wirst du vermutlich ein bisschen anders sprechen, im Business-Kontext oder beim Aperol Spritz, ja, im Urlaub. Also, das ist ja absolut okay und alles andere wäre sogar sehr verwunderlich, wenn das nicht der Fall wäre. Das heißt, in den Rollen agieren wir ganz unterschiedlich, wir kommunizieren unterschiedlich und auch die Stimme klingt anders. Sobald wir in den Kinderwagen gucken und da liegt so ein kleines süßes Ding, so, oh, es ist nicht süß, ja, es ist ganz anders auf einmal. Und darum geht es, glaube ich, sich zu sensibilisieren. Die Stimme ist auf der einen Seite, hat die ganz viel mit mir zu tun und es mag sowas geben wie ein Kern. Das ist meine Stimme im Wesentlichen. Ja. Und unabhängig davon ist sie ein Chamäleon. Das heißt, sie passt sich an die Situationen. Ja, auf der Bühne werde ich anders sprechen, ohne Mikrofon, lauter, kraftvoller, vielleicht deutlicher als jetzt in einem 1-zu-1-Gespräch oder via Zoom nochmal anders, als wenn ich in den Kinderwagen gucke oder eine harte Verhandlung führe am Telefon. Also wir passen es immer an, ja. Und das ist, aus meiner Sicht, ist das eine Art Spiel, ja. Und das möchte ich auch immer wieder mitgeben, meinen Klienten im Einzelcoaching oder in Seminaren, sich das bewusst zu erlauben, ja, ich spiele und da ist nichts Schlechtes dran, ja.
Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ich war, bevor ich Architektur studiert habe, Verkaufsmitarbeiterin für den Großhandel und habe Lebensmittel am Telefon verkauft. Und die Bedeutung der Stimme ist natürlich über den Telefonverkauf eine ganz andere wie im direkten Gespräch. Hier hat Stimme so viele Facetten und Wirkungen. Und es ist jetzt schon viele Jahre her, aber ich weiß noch, eine der ersten Verkaufsschulungen, die ich hatte, da ging es um den Bereich Kleidung. Also wir Frauen wurden damals angehalten, Blusen anzuziehen, Röcke anzuziehen, hohe Schuhe anzuhaben. Wir hatten einen Spiegel, wir alle hatten einen Spiegel auf unserem Schreibtisch, denn uns wurde gesagt, wenn du mit einem Rock und mit einer Bluse sitzt du immer aufrecht auf deinem Stuhl. Du wirst nicht eine Schreibtischschublade rausziehen und deine Füße draufstellen und dich nach hinten werfen. Das wirst du einfach nicht tun. Und durch diese aufrechte Körperhaltung bekommt deine Stimme eine andere Kraft und eine andere Ausdruckskraft, die derjenige am Telefon hört. Und dann der Spiegel bewirkt das Lächeln. Denn wir selber können uns nicht anschauen und grantig gucken. Also irgendwie scheint es das Gesicht zu verändern und jedes Lächeln sieht der Kunde am Telefon. Das sind jetzt Sachen, die habe ich gelernt vor, weiß ich nicht, 30, 35 Jahren. Würdest du sagen, dass das heute immer noch aktuell ist?
Ja, es ist so ähnlich, wie du sagst, Kleider machen Leute oder wie du kommst gegangen, so du wirst empfangen. Ja, es sind schöne Formulierungen, die gelten nach wie vor. Auch wenn man das Gegenüber nicht sieht, am Telefon zum Beispiel. Aber ich kriege eine Idee, wie geht's meinem Gegenüber, wie fühlt er oder sie sich? Und es gibt so etwas wie einen funktionellen Nachvollzug. Das klingt ja technisch, man könnte auch sagen, einen empathischen Nachvollzug. Als sozial empfindsame Wesen spüren wir intuitiv und simulieren innerlich mit diese muskuläre Aktivität bei meinem Gegenüber. Ja, und kriegen so ein Gefühl dafür, in welcher Stimmung ist er oder sie gerade. Ist derselbe Effekt, dieser funktionelle Nachvollzug, wenn jemand so ein Heiser ist, ein Frosch im Hals hat, dann haben wir selber oft innerliches Räusperbedürfnis. Ja, das ist komisch. Weil
Spiegelfunktion, ne?
wir einander spiegeln. Genau das,
Ja.
exakt. Und das überträgt sich. Das heißt, wenn du dich wohlfühlst in deiner Haut, ganz allgemein gesagt, ist das ansteckend. Und ob nun da sind, ob das zwingend die Bluse sein muss und ein Rock, sei erstmal dahingestellt. Wenn es hilft, hilft's. Alles gut, ja. In jedem Fall kann eine aufrechte Körperhaltung hilfreich sein für den Atem und dass die Stimme voll klingt und so weiter. Auch sich in eine positive Vibration zu bringen, auch gut. Wenn ich positiv gestimmt bin, dann wird sich diese positive Stimmung auch übertragen auf mein Gegenüber, ansteckend sein. Und zumindest gibt es eine gute Chance dafür. Wo ich nicht ganz ein großer Freund mittlerweile bin von dem pauschalen Ratschlag, immer, immer zu lächeln. Das mag jetzt ein bisschen merkwürdig klingen, weil ganz viele haben das in ihren Vertriebsschulungen gehört, aber offenbar nicht von Stimmprofis, sondern vielleicht von Telefontrainern, die das auch irgendwo im Ratgeberbuch aufgeschnappt haben. Wir lächeln jetzt auch hin und wieder, aber nicht permanent.
Ja.
Ja, genau. Und das ist absolut okay so. Und dennoch sind wir ganz freundlich einander zugewandt und in direkten Kontakt. Und darum geht es. Das heißt, viel wichtiger als das äußere Lächeln, ja, ist eher diese positive Zugewandtheit. Ich meine es gut mit dir oder ich bin freundlich, ich meine es gut, ich will dir Positives. So, und mit dieser inneren Haltung zu telefonieren im Vertrieb, das ist viel, viel wichtiger als letztlich permanentes äußere Lächeln, was schlimmstenfalls übrigens auch als unecht wahrgenommen werden kann. Und dann ist es fast kontraproduktiv. Gibt es übrigens auch Studien dazu.
Das
Ganz
glaube ich auch.
faszinierend.
Das glaube ich auch. Ich habe mir jetzt noch mal notiert, weil ich das so einfach so faszinierend finde. Die Stimme legt sich auf die Stimmung und die Stimmung legt sich auf die Stimme. Wir hatten in unserem ersten Podcast war die Thematik Burnout und Stimme. Und jetzt haben wir wieder diesen Bogen geschlagen, dass man einen Burnout an der Stimme in irgendeiner Weise erkennen, messbar machen kann. Zumindest sind die ersten Anfänge schon da. Und das ist so eine unfassbar wichtige Erkenntnis, dass Stimme. Also wir wissen alle, dass Stimme Emotionen trägt. Das ist uns allen irgendwie klar, wenn ich gut drauf bin oder wenn ich schlecht drauf bin. Ich war zum Beispiel überrascht, als du vorhin gesagt hast, man hört eine Schlaflosigkeit, eine Krankheit, Alkohol in der Stimme. Also natürlich, wenn ich einen in der Glocke habe, dann spreche ich nicht mehr klar und deutlich. Logisch. Aber dass es überhaupt hörbar ist, war mir zum Beispiel überhaupt gar nicht klar. Oder Krankheiten, also Erkältungen, das leuchtet mir jetzt noch ein. Aber wenn es irgendetwas gibt, also ich sage jetzt mal, ach, ich weiß jetzt gar nicht, Hüftschmerzen, ich sage jetzt einfach was mir gerade so in den Kopf fällt. Und du sagst, auch das würde man möglicherweise in der Stimme hören können, dass es eine Disbalance im Körper gibt, eine muskuläre Disbalance oder eine Knochenerkrankung oder was auch immer. Ist es dann gut eigentlich jetzt, wenn wir so viel schon über jemand anderes wissen könnten?
Ja, also ich meine, dass der Segen überwiegt. Aber natürlich hast du vollkommen recht, dass es auch missbraucht werden kann. Man bräuchte ja nur eine kleine Stimmprobe von wenigen Minuten von einer Person, und kennt den psychophysischen Zustand oder die ganzen Gesundheits- und Krankheitsthemen eines Menschen. Insofern ist da auch großes Missbrauchspotenzial, das sehe ich auch. Ganz so weit sind wir noch nicht, also was jetzt zum Beispiel die Hüftprobleme angeht oder Knochenkrankheiten, dass die eindeutig identifizierbar sind anhand des Stimmklangs. Aber dem Grunde nach hast du vollkommen recht. Man könnte ja, wenn man eine ausreichend große Menge hat an Probandinnen und Probanden, dann Stimmproben nehmen. Ja, bei den verschiedensten Krankheiten wäre ein interessantes Studienfeld. Und dann, wenn man die ausreichend große Zahl hat, schauen, was gibt es für signifikante und möglicherweise signifikante Unterschiede, ja, zwischen der Gruppe und der Kontrollgruppe, könnte man durchaus probieren. Was man mittlerweile weiß, das war auch in Corona, ging das schon mal durch die Medien, dass man selbst eine Corona-Infektion unterscheiden kann von einem herkömmlichen Husten, von einem herkömmlichen Infekt. Ja, und da gab es ja mal, ich habe es selber leider nicht ausprobiert, aber es gab mal eine App, glaube ich, wo Menschen einfach reinsprechen konnten und doch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit konnte gesagt werden, ist es jetzt nur ein normaler Schnupfen oder ein Husten oder ist es Corona? Also mit anhand, wenn man wirklich große Datenmengen hat, ist das kein Problem, solche Aussagen zu treffen. Und das ist jetzt heutzutage natürlich viel, viel leichter möglich als noch vor 10, 20 Jahren, sowas aufzusetzen. Also das ist alles grundsätzlich möglich. Bin gespannt, was da noch so alles kommt.
Ich kann mir also in dem Bereich der Diagnostik ist es natürlich total spannend. Also ich bleibe bei dem Bereich Depression, ADSH, Burnout. Diese Diagnostik, dieses Erkennen, hier gibt es schon ein Missverhältnis, eine Missstimmung, im wahrsten Sinne Missstimmung, die in irgendeiner Weise mir schon mal Auskunft über mich selber gibt, halte ich schon sehr gut. Ich weiß es von dem einen oder anderen Burnout-Erkrankten, der erzählt hat, er war, also bevor der Körper vollkommen zusammenbrach und auch nichts mehr ging, war der vorher ja natürlich auch schon bei Ärzten, weil es diese Erschöpfungsfelder gab, weil es Konzentrationsmangel gab. Da war der Mensch gar noch gar nicht so weit für sich festzustellen, oh, er befindet sich auf der Spirale des Burnouts, sondern er hat einfach diese körperliche Erschöpfung gespürt. Und wenn es da natürlich ein unterstützendes Tool im Bereich der Diagnostik gibt, die sagen kann, ah, anhand der Stimme, der Vibration, der Mikro, keine Ahnung was, können wir schon mal erkennen, dass es eine Tendenz gibt in dem Bereich Depression oder Burnout oder ADSH oder was auch immer. Das halte ich für sehr wertvoll.
Absolut. Ja, ich auch. Also das ist sehr, sehr vielversprechend, was da künftig noch so möglich sein wird mit allen Implikationen. Also wir haben alle schon mal gehört, vermutlich, ne, dass das Auto dann vielleicht das Selbstfahrende nicht mehr startet, weil sie am Stimmklang hört, ja, wenn ich schon das Ziel eingebe ins Navi, oh, betrunken. Also den lassen wir mal nicht fahren. Das ist ja alles möglich, grundsätzlich, ne? Das Auto ist dann so intelligent und hört raus, dass ich die 0,5 oder mehr Promille habe. Und auch das wäre möglich, ja. Ich bin wahnsinnig gespannt, wo das noch hingeht. Sowohl, wie gesagt, gibt es die segensreichen Aspekte dieser ganzen Entwicklung, als auch Dinge, die man wirklich hinterfragen sollte und wo es auch unbedingt eine Regulation braucht, aus meiner Sicht, ja.
Ja, natürlich, natürlich. Aber das ist ja wie bei jeder Sache. Wenn wir in erster Linie mal davon ausgehen, dass es dem Menschen nützt als solches, also im positiven Sinne, dann gibt es auch bestimmt den einen oder anderen, der natürlich dieses Gut in irgendeine Weise in den negativen Bereich ziehen will. Es wird es immer geben. Und darum halte ich Regularien auch für wichtig. Jetzt möchte ich gerne noch eine Überleitung trotzdem nochmal machen. Du bist Stimmtrainer für Unternehmen, für Führungskräfte, für Vertriebsteams und möchte wieder nochmal diesen Blick setzen auf Stimme, Stimmung, Stimmigkeit. Stimme legt sich auf Stimmung, Stimmung legt sich auf die Stimme. Wie kannst du Unternehmen, Führungskräfte, Vertriebsmitarbeiter diesbezüglich an die Hand nehmen, ihnen etwas an die Hand geben, dass sie mit ihren Stimmen, Stimmungen, mit der Stimmigkeit arbeiten können, ohne möglicherweise zu sehr ihre Verletzbarkeit zeigen zu müssen, weil das wollen wir natürlich alle nicht. Wir wollen natürlich alle nicht eine nach außen tragen, dass es uns nicht gut geht bei den Menschen, die wir noch nicht kennen oder wo wir kein Vertrauen haben. Das will ja niemand. Wir vertrauen uns den Menschen an, wo wir glauben, dort sind unsere Themen auch gut aufgehoben. Also nicht jeder meiner Kunden hätte in dieser Zeit spüren, wissen sollen, dass ich an Burnout erkrankt bin, weil das würde mein geschäftliches Renommee vielleicht beeinträchtigen oder mich als nicht mehr so leistungsfähig darstellen und klassifizieren. Und das möchte ich natürlich auch in keinster Art und Weise. Also das heißt, es braucht Unterstützung in irgendeiner Weise für Menschen, die in Stimmungsfeldern sind. Wie kannst du das tun?
Vielleicht zunächst, bevor ich auf die Frage eingehe, ich halte es für ganz wichtig, was du eben sagtest, dass es absolut okay ist und auch wichtig ist, nicht alles von sich zeigen zu müssen, sondern Informationen auch bewusst zurückhalten. Das möchte ich nicht teilen mit der Welt, weil oft wird, um nochmal das Wort Authentizität zu bemühen, wird das damit gleichgesetzt, so im Sinne von, ich bin so, wie ich bin und ich mute mich so der Welt zu. Und das ist eigentlich sehr naiv, diese Art der Vorstellung von authentisch sein. Denn dazu gehört auch wirklich Räume der Verschwiegenheit zu haben. Es ist eben nicht alles transparent. Ich zeige nicht alles von mir. Und das ist aber wiederum kein Ausschlusskriterium. Deswegen kann ich trotzdem total echt sein, total nahbar und ich bin deswegen ich. Nur zeige ich eben nicht alles. Und das sind wir schon eigentlich schon mitten im Thema drin. Die Verbindung von Schein und Sein, ja, von ich und der Frage, wie ich nach außen wirke. In meinen Trainings geht es vor allem darum, sich dessen bewusst zu werden. Denn dann habe ich es in der Hand und kann es verändern. Das heißt, mein Training ist ja wahrnehmungsorientiert, körperorientiert. Und es geht darum, sich selber zu spüren, wahrzunehmen in allererster Linie. Den Körper, den Atem und die Stimme. Und damit in Verbindung zu sein. Ganz oft sind Menschen abgelenkt durch die WhatsApp-Nachricht, die E-Mail, die To-Do-List, die Anforderungen. Dann hat man irgendwelche Sorgen und Gedanken. Ja, und wenn das alles überhand nimmt und noch zu schlaflosen Nächten führt, sind wir wohl möglicherweise in einem Burnout schon. Das heißt, wie gelingt es wieder, die Anbindung, die Rückbindung zu mir selber hinzubekommen? Und da ist Körper was ganz Zentrales, ja. Also im Prinzip docke ich an das philosophische Mantra, erkenne dich selbst. Ja, nur ersetze ich vielleicht das Erkenne, das rein Mentale, durch auch das Sensitive, also spüre dich selbst. Und darin können wir uns gut erkennen. Das klingt alles jetzt erstmal sehr abstrakt, aber wenn es die Verbindung gibt, dass ich in mir verbunden bin oder in mir selber angebunden, dann finde ich, eine neue Stabilität unabhängig von irgendwelchen äußeren Sachen. Und das ist das zentrale Ding, gerade für Führungskräfte und Unternehmer. Das heißt, es ist nicht der Unternehmenserfolg, die Kennzahlen, das Geld auf dem Konto, der Erfolg, die Anerkennung oder der Applaus, whatever. Das ist es eben nicht, sondern in erster Linie gründe ich in mir selber. Und dann sind spannende Fragen, nämlich, wer bin ich, wenn ich nicht Unternehmer bin? Wer bin ich, wenn ich nicht diese Führungsaufgabe habe? Und wenn ich das ausblende und dann frage, wer bin ich denn jenseits davon, dann führt es mich automatisch zu mir, zu meinem Kern zurück. Ja, und darum geht es, also solche Identifikationen teilweise aufzulösen und mal zu gucken, oh, wer bin ich denn jenseits davon? Und das erzeugt eine neue Freiheit, eine innerliche Freiheit, die mir dann ja ermöglicht, viel, viel differenzierter unterwegs zu sein in meiner Arbeit als Unternehmer, als Führungskraft, im Vertrieb, wo auch immer. Also, kurz zusammengefasst, in Verbindung mit mir selber wiederkommen, so dass ich und ich selbst gewissermaßen, dass es schnackelt, ja, und da eine Verbindung da ist, und dann bin ich auch automatisch mehr in meiner Kraft. Und das nenne ich Stimmigkeit. Authentisch mag ich nicht so den Begriff, hat man vielleicht schon gemerkt. Stimmigkeit, ich bin stimmig mit mir selber verbunden und dadurch habe ich auch eine stimmige Außenwirkung. Das lässt sich fast gar nicht verhindern.
Das ist,
Ja,
das
so
gehört
ist es.
zusammen. Das ist auch
Das
meine
gehört zusammen.
Erfahrung als Resilienztrainerin, diesen Bereich in sich ruhen, eigene Stärken, eigene Schwächen kennen und auch zulassen, mit denen ich hadern und sie auch nicht negieren zu wollen, sondern zu sagen, da bin ich richtig gut, das kann ich richtig gut. Wenn jemand von Überzeugung von sich aus sagt, wenn man ihn was fragt, was er richtig gut kann und er sagt das, dann passiert unwahrscheinlich viel in der Stimme, das hört man. Da ist auf einmal Kraft da, da ist Power da, da ist Überzeugung, da richtet sich der Oberkörper auf, die Augen gehen auf. Also da passiert, und das passiert unbewusst, ein Kraftfeld, das irgendwie aktiviert wird und das ist hörbar. Da bin ich absolut bei dir. Und wenn ich natürlich dann auch frage, was beschäftigt dich oder was macht dir Angst? Dann verändert sich die Stimme, die wird ein bisschen flatterig. Der Körper sackt auch ein bisschen zusammen. Das ist alles so sichtbar. Das sind keine so großen Bewegungen oftmals, die ich sehe oder die ich wahrnehme. Aber es ist hör- und spürbar. Und da bin ich natürlich sofort bei dir. Körper, Atem, Stimme, es gehört einfach zusammen. Bei Burnout wissen wir, dass Menschen auch zum Beispiel nicht mehr richtig atmen. Also, dass dieses Zwerchfell in irgendeiner Weise verkrümmt ist durch schlechte Haltung, weil da einfach der befreiende Atem fehlt. Und wenn du nicht mehr befreiend atmen kannst, hat es ja auch etwas mit deinen Innereien, mit deinem Körper zu tun. Du wirst nicht mehr genügend mit Sauerstoff versorgt. Also da gibt es ja auch immer kausale Zusammenhänge. Und wenn alles nicht mehr gut mit Sauerstoff versorgt wird, mit Wärme und mit Energie, dann funktioniert eine Verdauung, ein Magen, dann funktionieren einfach viele Dinge nicht mehr so gut. Und darum ist natürlich ein guter Atem unwahrscheinlich wichtig und nicht nur für ein intensives, gutes Sprechen, sondern einfach für die gesamte Gesundheit. Da bin ich
Absolut.
absolut bei dir. Und diese Zusammenhänge, die sind in so vielen Bereichen fühlbar. Das, was du machst, hat auch etwas mit Resilienz zu tun. Widerstandsfähigkeit, Widerstandsfähigkeiten entwickeln, dieses Thema zu sich an, bei sich ankommen, in sich ruhen. Du hast es anders definiert, ich sage in sich ruhen, aber es beinhaltet das Gleiche, diese Stärke entwickeln. Das ist schon was großartig. Und es lässt sich auch nur über Stimme und Atem machen. Weil Stimme, Atem bedeutet, mich ganz massiv mit mir auseinandersetzen. Wenn mich jemand fragt, sag mal, wie geht es dir eigentlich? Und ist tatsächlich an einer Antwort interessiert. Und ich bin auch so vertrauensvoll, dass ich ehrlich antworten möchte. Und in dem Moment fehlt mir die Stimme, weil ich bei mir bin und denke, oh, mir geht's ja gar nicht gut. Dann ist das eine gute Frage. Auch wenn in dem Moment die Stimme fehlt.
Absolut. Und allein das ist ja eine Information, eine Antwort
Das
bereits.
ist eine
Ja,
Antwort, genau.
genau.
Ja, das ist
Die Stimme
genau.
signalisiert schon, wie es dir geht. Ganz automatisch. Es ist eine eigenständige Information, vollkommen unabhängig vom Inhalt. Das, was du sagst, ist auch die Stimme an sich, der Klang, die Sprechweise, eine Antwort immer. So ist es. Ich sage auch in sich ruhen oder also bei sich sein oder in sich
Bei sich
ruhen,
sein, ja, das ist wunderbar.
statt außer sich sein oder neben sich stehen. Die deutsche Sprache ist da so fein. Ich finde das ganz wunderbar. Und wir können oft, jeder kennt das vielleicht, ne, wenn man mal hin und wieder neben sich steht oder gar außer sich ist vor Wut oder vor Stress, was auch immer. Das wäre das Gegenteil von dem, worauf es ankommt, bei sich zu sein und in sich zu ruhen. Und wenn ich das habe, so einen inneren Standpunkt gewissermaßen, egal ob im Sitzen, Stehen, wo auch immer, diese Stabilität und Erdung, dann kann ich diesen Standpunkt auch stimmlich gut vertreten. Ja, wenn es
Es
um
wäre auch
Überzeugungskraft geht.
Stimmigkeit, haben wir es ja wieder. Wir haben so viele
Absolut. Ja.
Begrifflichkeiten, wo dieses Wort Stimme inkludiert ist. Stimmigkeit haben wir vorhin gehabt, Stimme, Stimmung. Alles hat in irgendeiner Weise mit Stimme zu tun. Das finde ich total spannend. Das war, bevor ich dich kennengelernt habe, mir gar nicht so bewusst, dass wir in unserem Sprachgebrauch unbewusst, bewusst, möglicherweise den Begriff Stimme auch mit Ausdruckskraft, mit, ja, mit was möchte ich noch sagen, mit Eigenständigkeit möglicherweise adaptieren, oder?
Absolut. Also,
Meinungsfreiheit, Stimme,
ja.
ja, also alles das implizieren wir ja, wenn wir über Stimme reden.
Absolut. Die politische Dimension der Stimme. Ich erhebe meine Stimme
Ich
für
erhebe
etwas
meine
oder
Stimme,
gegen etwas.
genau.
Ich gebe meine Stimme ab bei der Wahl. Das heißt, Stimme als Abstraktum, wenn wir es politischer denken, hat eine ganz große Bedeutung, ja. Ohne Frage. Das ist das nach außen gerichtete, was noch größer ist als nur das Instrument im Hals.
Total spannendes Thema. Jetzt haben wir den Bereich Resilienz, in sich ruhen, Körper, Atem, Stimme, Schein versus Sein. Wir haben die Big Five, wir haben Personalities. Wir haben vorhin gesagt, Stimmklang ist nicht manipulierbar, habe ich mir extra noch notiert. Das hast du vorhin gesagt. Das wollte ich auch noch mal aufgreifen. Was bedeutet es, dass ein Stimmklang nicht manipulierbar ist?
Also wir können uns Mühe geben, anders zu scheinen, als wir tatsächlich sind. Ja, also vielleicht bin ich hochnervös und betone jetzt äußerlich, dass ich ganz cool und gelassen bin. Es wird nicht wirklich klappen. Mein Körper ist in dem Zustand von, oh, hochnervös, ja, meine Knie zittern, ich laufe rot an und hier drin ist mein Hals ganz trocken. Das heißt, es wird sich immer, auch wenn ich betont cool tue, wird es sich immer ein Stück weit transportieren, die Aufregungsenergie. Ja, das meine ich damit, dass Stimme in dem Sinn nicht manipulierbar ist. Der Sami Molcho, ein berühmter Körpersprachexperte, hat mal gesagt, der Körper lügt nie. Das heißt, ich kann mir zwar Mühe geben, anders zu tun oder das zu verbergen, wie auch immer, aber es wird nicht ganz klappen, ja, weil das, was in mir vorgeht, psychophysisch, der Körper wird es immer im Außen zeigen, ja, das Zittern zum Beispiel oder wie auch immer, das Rot anlaufen und so weiter und so fort. Und die Stimme, es ist genau das Gleiche, die Stimme lügt nie.
Wenn jemand zu dir kommt und sagt, also ich muss sehr viel vor Menschen sprechen und ich kann das, wenn nur fünf da sind meiner Kollegen, dann kann ich relativ frei und gut sprechen. Wenn ich jetzt aber vor Unternehmen sprechen muss, weil wir Kurse oder Seminare einführen oder umsetzen wollen, und dann habe ich auf einmal 100 Zuhörer, 200 Zuhörer, und dann bin ich so aufgeregt, dass ich gar nicht mehr sprechen kann. Also du kennst es ja aus eigener Erfahrung, du weißt genau, was diese Aufregungsenergie mit dir bewirkt hat, diese dieses klassische Lampenfieber. Was gibst du diesen Menschen an die Hand?
Also, vielleicht ist nochmal wichtig, zuvor eine kurze Unterscheidung zu treffen. Es gibt sowas wie eine funktionale Aufregung. Das nennt man Lampenfieber. Das ist vollkommen normal. Und es signalisiert, die Situation, in der ich jetzt bin, die ist mir wichtig. Ne? Das ist die Botschaft, die Message, der Inhalt und das Publikum. Es ist eine wichtige Situation für mich. Und deswegen, habe ich ein bisschen Muffensausen. Ja. Und oft legt sich das in den ersten Minuten, legt sich dieses Lampenfieber und dann werde ich ganz entspannt beim Vortrag. Das ist so absolut okay und im völlig normalen Rahmen. Und dann gibt es die pathologische Form des Lampenfiebers, so könnte man es nennen. Das wird Bühnenangst genannt, ja, Stage Fright, Auftrittsangst. Und das ist tatsächlich dann behandlungsbedürftig. Ja, das wäre, geht wirklich einher mit, oh, 3 Tage vor Auftritten schlecht schlafen. Das volle Programm, also wirklich der ganze Körper zittert womöglich, ich kann keinen klaren Gedanken fassen, Angst vor Blackout. Also spätestens dann, wenn dort auch eine Spirale anfängt, nicht nur, dass ich in der Situation dann, wenn es drauf ankommt, Lampenfieber habe, was ja fein ist, aber wenn ich nun schon Angst vor dem Lampenfieber habe, Angst vor der Angst, dann beginnt ein Teufelskreis, der sich selber verstärkt. Und das ist ein Indiz unter anderem für Auftrittsangst, also eine Abwärtsspirale, dass ich dann, ja, auch solche Situationen meide. Auch das ist eine Vermeidungstaktik, die dann oft damit einhergeht. Und das lohnt sich wirklich anzugucken. Gerade dann natürlich, wenn man ständig vor anderen Leuten spricht oder in meinem Fall war es ja Singen. Ich habe Gesang studiert und hatte Panik wirklich geschoben, ständig vor den Auftritten. Und das war ein jahrelanger Stress einfach nur, das ganze Gesangsstudium. Das muss nicht so sein. Das ist wirklich behandelbar, ohne Frage. Kann man therapeutisch mit verschiedenen Wegen recht gut behandeln. Damals wusste ich das nicht. Damals dachte ich, das sei normal. Da muss ich irgendwie durch. Und habe mir gewissermaßen eine Verhaltenstherapie selber verordnet, ja, habe das einfach trotzdem gemacht, also teilweise Vermeidungsstrategie. Hin und wieder bin ich in die Höhle des Löwen gegangen und mit allem Stress, der dazugehört. Es hat sich mit der Zeit selber gelegt, über viele Jahre jedoch hinweg. Und ja, jetzt mittlerweile finden halt schon Leute zu mir, die auch unter ähnlichem leiden und dann kann ich dem ja unterstützen, begleiten. Ich bin kein Therapeut, aber wenn es um Lampenfieber, um letztlich so eine Art emotionale Selbstregulierung geht, gibt es wertvolle Tools und Techniken, wie man das ganz gut hinbekommt. Das Entscheidende ist dabei immer, weil du fragtest, was ich denen mitgebe, was ich auch in Seminaren immer wieder sage, den Teufelskreis Angst vor der Angst, Angst vor der Angst zu durchbrechen. Ja, das Gleiche können wir auch auf Stress übertragen. Die Leute haben Stress damit, dass sie gestresst sind. Dann habe ich
Genau.
Stress mit dem Stress.
Ja,
Oh Gott, oh
genau.
Gott, oh Gott. Und dann ist eine Spirale am Werk, den zu durchbrechen, diesen Teufelskreis. Also die leitende Frage könnte dann sein, wie entspannt kann ich mit meinem Stress umgehen? Der Stress geht nicht weg, aber ich kann doch entspannt mit dem Stress sein. Und genauso mit der Angst. Ich habe also nicht mehr Angst vor der Angst, sondern ich akzeptiere sie, sie ist halt da. Okay, dann verliert sie ihren Schrecken. Und ich nehme sie an als das, was sie ist. Grundsätzlich will sie mir was Positives. Also sie will mich schützen, ja, vor einer Gefahr. Angst ist nicht umsonst eine evolutionsbiologische Erfolgsgeschichte. Und das kann ich ja annehmen und akzeptieren.
Und
Und
es nimmt
dann,
sehr viel Schrecken. Das nimmt sehr viel
genau.
Schrecken, öffnet natürlich auch wieder den Kopf. Ich hatte mich gestern, das war so interessant, mit einer Freundin getroffen und wir haben uns ausgetauscht. Und wir hatten, jetzt wo du das so sagst, auch so zwei sehr interessante Situationen. Sie hatte ein wichtiges Kundengespräch und aber ihre Kollegin hatte ihr nicht gesagt, dass ein Entscheidungsträger da ist und sie wollte danach in den Stall und war schon umgezogen für den Stall, also überhaupt nicht in der Kleidung, um mit einem Vorgesetzten sich überhaupt mal zu präsentieren. Also es war das völlige Worst-Szenario und sie hat sich entschieden, na ja, bleibe ehrlich und hatte gesagt, also es tut mir wirklich leid, ich wusste nicht, dass wir diesen Termin haben. Ich habe im Anschluss danach einen Stalltermin und ich hatte jetzt zwei Optionen. Ich ziehe mich in der Kälte um und dann werde ich vielleicht krank. Also habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich komme so, na ja, es geht noch ein bisschen ins Büro, aber ich könnte, wenn ich dann ein Pullover überziehe, auch danach in den Stall gehen und meine Gummistiefel anziehen. Also es wäre noch d'accord. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, weiß ich das im Vorfeld und dann kann ich mich entsprechend drauf einstellen. Und das war eine super Reaktion und ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Akzeptiere die Situation, wie sie ist.
Genau.
Sie ist nicht immer änderbar oder nicht so
Absolut.
schnell. Und
Richtig.
ich hatte eine Geschichte erzählt, das weiß ich noch. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch. Und ich war also ganz fürchterlich aufgeregt und bin in diesen Parkplatz reingefahren. Und ja, parken ist so, wie soll ich sagen, also noch nicht die Königsklasse von mir. Und da waren Parkplätze und in meiner Aufregung habe ich auch gar nicht geguckt, wo ich parke, habe das Auto stehen lassen. Und unten drunter gab es einen Kaffee und ich hatte noch Zeit und dachte, ich trinke einen Kaffee. Und dann kam mein Kaffee und wie das manchmal so ist der Kaffee über die Tasse geschwappt und die Kaffeetasse unten, also der Unterteller war voll Kaffee. Ich trinke und weiße Bluse und hatte vorne die Kaffeespur und hatte in 10 Minuten ein Bewerbungsgespräch. Dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Das war jetzt eine taktisch ganz ungeschickte Situation. Ich hatte natürlich keine Ersatzkleidung im Auto. Das ist ja ganz klar. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Dann habe ich gedacht, ich kann es nicht ändern. Eine Jacke hatte ich auch nicht dabei. Und verschämt die Hand vor der Brust wollte ich auch nicht die ganze Zeit da sitzen. Und dann habe ich gedacht, ich sag's, wie es ist. Ich bin reingefahren, habe geparkt, habe gesehen, da ist ein Kaffee. Ich hatte Zeit und habe mir noch einen Kaffee gegönnt und schon ist es in die Hose gegangen. Und mein damaliger Arbeitgeber hatte schallend gelacht, sagte, und jetzt habe ich zwei Fragen an Sie. Wo haben Sie geparkt und wie hatte der Kaffee geschmeckt? Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, da unten ist mein Auto. Und sehe noch von oben, da waren diese eingezeichneten Parkbuchten und ich stand diagonal auf zwei Parkplätzen. Ja, aber der Kaffee war sehr gut und ich war eingestellt. Also manchmal ist es einfach so, manche Situationen lassen sich nicht ändern. Und auch im Vorfeld auch zu sagen, jetzt bin ich etwas aufgeregt oder hu, ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen. Sehen Sie mir es ein bisschen nach, wenn ich haspel, das ergibt sich, dass ich komme, ich grufe mich ein. Glaube ich, nimmt enorm viel eigenen Stress, um auch wieder in seine Stärke zu kommen. Weil das ist ja immer das, wir brauchen ja unsere Stärke, um natürlich auch performen zu können. Das wird ja auch von
Absolut.
uns erwartet. Also wir wollen ja auch Arbeit, gute Arbeit ableisten. Und die wollen wir natürlich nicht nur privat, die wollen wir natürlich auch geschäftlich. Und wir wollen ja auch seriös und versiert rüberkommen in dem, was wir tun. Auch mit Burnout oder ADSH oder mit einer Depression. Trotz all dem geben wir ja eine vernünftige und gute Arbeit ab.
Ich würde gerne noch auf das, was du eben sagtest, noch mal kurz zurückkommen. Und zwar sehe ich es genauso, dass Entwaffnen der Ehrlichkeit in solchen Situationen, in einigen Situationen Wunder bewirken kann. Ja, wenn es ohnehin ganz offensichtlich ist, da ist mir ein Fehler passiert, ein Malheur, wie auch immer, ganz offen damit umzugehen. Was anderes ist es bei der Aufregungsenergie, wenn ich einen Vortrag halte und bin nervös, habe Lampenfieber, dann ist meine Empfehlung, das nicht zu thematisieren. Weil es also sehr oft, oder es gibt eigene Bühnengesetze, sagen wir mal so. Wenn jemand bei einem Vortrag so beginnt, dann ist das quasi schon eine kleine Entschuldigung oder eine Rechtfertigung. Und sehen Sie es mir nach, wenn mir jetzt irgendwas passiert, oh, ich bin so nervös. Im Grunde genommen, das klingt jetzt vielleicht sehr hart, aber ist tatsächlich so, das interessiert uns nicht wirklich, das Publikum. Ob da jemand nervös ist oder nicht. Das mag zwar alles menschlich sein, es gehört dazu, wir alle kennen das. Es gehört nicht thematisiert aus meiner Sicht. Und zum anderen kannst du, wenn du das thematisieren würde oder wenn du es weglässt, kannst du es dennoch indirekt vielleicht zum Thema machen. Und zwar nicht als Entschuldigung, oh Gott, ich bin so aufgeregt, ja. Und dadurch, so wie es dir geht, ehrlich es äußern. Das mag zwar authentisch sein, aber nicht wirkungsvoll. Stattdessen könntest du sagen, boah, ich bin jetzt so gespannt. Das Thema ist mir so wichtig. Mein Herz hüpft schon vor Aufregung, dass ich Ihnen das jetzt alles präsentieren kann. Und ich bin schon gespannt, mit welchen Aha-Momenten Sie dann eine halbe Stunde später aus dieser Türe wieder herausgehen werden. Das heißt, ich reframe die Aufregung und sage nicht, oh Gott, ich bin aufgeregt und ich habe Lampenfieber, sondern nehme die körperliche Sensation, das Empfinden, oh Gott, mein Herz pocht, was es ja tut. Und sage, das ist, und wir nehmen die freudige Aufregungsenergie beim Wort und sagen, boah, es hüpft vor Freude. Jetzt ist eine tolle Situation. Ich kann das, was ich vorbereitet habe, präsentieren. Ja, ich gucke in tolle Gesichter. Eine schöne, schöne Energie jetzt gerade. Und die Energie wird dann zum Thema gemacht, aber eben nicht negativ oder im Sinne von, ich entschuldige mich, sondern produktiv nach vorn
Ja,
gerichtet.
das ist gut. Ja,
Ja?
das ist gut. Macht auch mit einem selber etwas. Das eine bedeutet für einen selber ja auch, oh, ah, ich mache möglicherweise Fehler. Und das andere ist, oh, ich bin freudig erregt. Ich freue mich auf die nächste Zeit, die kommt und die Erkenntnisse, die ich transformieren kann. Auf jeden Fall. Das macht emotional einen ganz großen Unterschied aus. Stark. Toll. Lieber Frederik, ich danke dir für die Zeit, für dieses wirklich wieder sehr schöne, kurzweilige, gute Gespräch, für die tollen Impressionen, die du mir gegeben hast. Und liebe Hörer, vielen Dank für die Zeit, für den Spaß, den wir vermitteln durften. Und wir hoffen, wir haben das ein oder andere bewegen können, die ein oder andere interessierte Neugierde schaffen können. In diesem Sinne freue ich mich, Claudia König, dass Sie, ihr alle da wart und meine Gäste wart, und ich freue mich auf den nächsten schönen Coffee Talk mit Ihnen oder euch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.